Hallo und herzlich willkommen heute zur 219. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Diesmal führt mich die Reise in die Südpfalz, nach Groth Ramstein zum Weingut Münzberg. Dort treffe ich Gunther und Friedrich Kessler, also Senior- und Juniorchef, Vater und Sohn. Der Münzberg ist ein Ort, an dem Familiengeschichte, Boden, Stilwille und ein klarer Qualitätskompass zusammenkommen. Vor fast 50 Jahren zog die Familie Kessler aus dem Dorf hinauf in die Weinberge und legte damit den Grundstein für ein Weingut, das heute zu den stilprägenden Betrieben für Burgunder in der ganzen Pfalz gehört. Gunther Kessler erzählt, wie aus dem ehemaligen Mischbetrieb ein moderner, klar auf Burgunder fokussierter Familienbetrieb wurde und wie viel Mut, Risiko und Vision dahinter stecken. Wir sprechen über die legendäre Weinboy Group, fünf Winzer, fünf Freunde, über die frühen Reisen ins Burgund, über Streitkultur, Neuholzdebatten und die Energie einer Generation, die die Pfalz nachhaltig verändert hat. Und natürlich über das, was heute den Münzberg-Stil ausmacht. Kalkmergel, Präzision, Frische und sehr viel Spannung. Friedrich Kessler, der seit wenigen Jahren Verantwortung im Keller trägt, zeigt im Gespräch, wie er die Stilistik weiterentwickelt. Frühere Lese, feinere Toastings, weniger Batonnage, mehr Fokus, mehr Transparenz, mehr Ausdruck der Lage. Und wir probieren zwei Weine, die fast zwei Kapitel dieser Entwicklung darstellen. Den Chardonnay aus dem Stahlbühl und den Weißburgunder Schlangenpfiff, das große Gewächs aus dem Münzberg. Das ist ein Gespräch über Herkunft, Stilfindung, über Marktverwerfungen und Zukunftsfragen und über eine Familienhandschrift, die klarer ist denn je. Also freut euch auf eine spannende Podcast-Episode mit Gunther und Friedrich Kessler, den beiden Protagonisten des Weinguts Münzberg in der Südpfalz. Los geht's! Hallo Gunther und hallo Friedrich. Ich freue mich sehr, euch beide hier bei Genuss im Bus begrüßen zu dürfen. Ich erinnere mich gerade noch, vor 4 Wochen standen wir noch gemeinsam am Münzberg. Da haben wir gesprochen, probiert, Weine probiert und auch das ein oder andere Mal miteinander gelacht. Und heute treffen wir uns hier bei mir im digitalen Studio. In gewisser Weise also eine direkte Fortsetzung unseres Gesprächs. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Grüß dich, hallo. Ja, hallo.
Gunther, ich will zunächst mal eine Frage an dich richten. Dafür einen Moment anknüpfen, als wir über die Anfänge eurer Familie gesprochen haben. Wenn du zurückblickst, wie hat eigentlich alles begonnen?
Alles begonnen hat am Ende des Tages damit, dass hier ich, und am Anfang hatte ich es ja auch mit meinem Bruder, dem Rainer, ja zusammen gemacht, wir in diese Familie hier, Winzerfamilie, reingeboren wurden, so ungefähr. Ja, das ist halt, ich sag mal, jetzt halt unser Glück auch gewesen, weil wir ja von aller Anfang an, wo wir hier dann uns auch mit eingebracht haben, das auch mit viel Leidenschaft und Engagement auch gemacht haben, weil wir gesehen haben, wie schön das der Beruf hier auch ist. Also, ja, wir bekamen das vorgelebt von den Eltern. Zum einen, klar, ist es ein Stück weg auch ein gewisser Verzicht manchmal, aber die ganzen Erfahrungen, Erlebnisse, die man hat, die hat es mir als aufgewogen. Und aus dem Grund war das für mich, auch als seinerzeit für meinen Bruder, einfach eine große Chance, hier in diesem Beruf hier mit einzusteigen, mit reinzugehen. Ja, so.
Gunther, was hat denn damals den Jakob Kessler bewogen, genau diesen Ort zu kaufen? Und wie wirkt sich diese Entscheidung bis heute in der Familie?
Was dazu ihn bewogen hatte am Ende, glaube ich, das war sein Gespür, weil er ja wusste hier, dass Grund und Boden schon immer eine sichere Bank, in Anführungsstrichen, ja gewesen ist. Und ich glaube, es war ja auch in einer Zeit, wo es ja auch ein wirklicher Selbstversorgerbetrieb war. Ja, da war ja auch noch am Anfang der Bäckerei mit dabei. Ja, und dann ist der landwirtschaftliche Betrieb. Also man konnte da wirklich das als Selbstversorger im wahrsten Sinne des Wortes hier ausüben und war da einfach unabhängig. So denke ich, das war die Intention, ich sag mal, neben den Gebäuden im Dorf auch noch das Land zu haben, wo man halt produzieren konnte. Ja? Zum einen natürlich für die Tiere, die man hatte, aber auch für sich selbst, beziehungsweise eine gewisse Wirtschaftlichkeit oder vielleicht wurde auch viel getauscht da in der Zeit, wie auch immer.
Und wann war dann der Übergang von diesem mischlandwirtschaftlichen Mischbetrieb hin zu einem reinen Weingut?
Gut, der Übergang, da war dann praktisch mit dem Umzug aus dem Dorf hierher, exakt wo wir uns ja getroffen hatten, auf das Weingut Münzberg, ein Aussiedlerhof, das war im Jahr 1976, also vor fast 50 Jahren jetzt. Das hatten wir dann unserem Vater am Ende des Tages zu verdanken, seiner Vision, weil er halt gemerkt hatte, dass im Dorf das einfach keinen Sinn gemacht hatte, da diesen Mischbetrieb umzugestalten, weil es a. beengt war und b. die ganzen Räumlichkeiten in der Zuordnung nicht gestimmt haben. Also wir hätten da ja müssen, ich sag mal, den Rübenkeller und das Heulager da alles umgestalten, umbauen, viel Geld und die haben neben, um am Ende dann festzustellen, dass es dann doch nicht weiterentwicklungsfähig ist. Ja? Und deswegen hat er gleich den Schritt gesagt oder gewagt, dass wir hier praktisch in die Weinberge gehen und er dort natürlich mit ganz hohem Risiko auch, weil er das ja alles selbst erwirtschaften musste, dieses Weingut. Ja, das hieß am Anfang Weingut am Münzberg und der Rainer und ich, wir haben das dann umbenannt in Weingut Münzberg, weil das dann einfach viel trefflicher ist.
Und euch beiden, so, dir und deinem Bruder, war von Anfang an klar, dass ihr da weitermacht und es auch gemeinsam führen wollt?
Ja, das hat sich da relativ schnell ergeben, ja, wie ich vorhin schon sagte, weil wir da halt auch drin eine Chance gesehen haben, dass man da was entwickeln kann, dass wir, ich sag mal, wir hatten die Idee, was die Weine angeht, auch den Weinbau, aber wir hatten halt auch die Möglichkeit, über das Räumliche hier drüber hinaus dann uns zu entwickeln, ja, und nicht wie vielleicht so mancher Betrieb, wenn wir noch unten im Dorf gewesen wären, eventuell, weiß nicht, ob wir das doch ein hohes, ich sag mal, gerade finanzielles Risiko ja gewesen wäre, weil man muss ja sehen, als mein Vater hier gebaut hatte, da war mal ein Zinsniveau, das lag zwischen 8% und 10% für die Kredite. Also das, meine Eltern haben ihre Kredite doppelt zurückbezahlt, so ungefähr. Das muss man einfach sehen. Ob wir das da eingegangen wären, weiß ich nicht. Mein Vater war sich sicher, dass es klappt.
Ja, das war also dieser Aussiedlungsraum, der auch natürlich einen direkten Zugang zu den Weinbergen fast hatte, ne?
Genau, also einmal zu den Weinbergen natürlich, dass man da auch viel unabhängiger war, ja, zum einen, aber auch die Chance uns gegeben hatte, sich dann auch zu entwickeln, weil uns war auch relativ schnell klar, wenn wir das so, wie wir das vorhaben, dann entsprechend gestalten, dass irgendwann die Halle nicht mehr reicht, wir brauchen noch eine zweite, wir brauchen den Platz außenrum und das war ja dann der zweite Schritt im Jahr 2000, ja, wo wir dann ja die hintere Halle so angebaut haben, dass die ganzen Betriebsabläufe halt passend sind und auch der Zuschnitt stimmt für diese, ich sag mal jetzt 18 bis 20 Hektar, wo wir sagten, wir maximal wirtschaften wollen.
Mussten ja zwei Familien von leben.
So ist es. Am Anfang ja auch drei, weil die Eltern waren ja auch noch dabei.
Richtig, ja.
So muss man es ja sehen. Ja?
Und Gunther, wenn du mal auf die Transformationsprozesse in den 80er, 90er und frühen 2000er blickst, was war das Schwierigste, das du aktiv aufgeben musstest, um aus einem klassischen Südpfalz-Betrieb ein Burgunder-Weingut von, ja, dann irgendwann auch von gewissem Rang zu formen?
Ja, gut, es hat halt am Anfang sehr viel Überzeugung gebraucht, gerade was die Generation zuvor, sprich die Eltern angeht, dass wir praktisch über die geringeren Erträge, was ja so Dinge wie grüne Ernte, wie anstatt zwei Reben nur eine Rebe anzuschneiden, ja, also dass nur über diese, das zum Beispiel geht und das waren so die ersten, ich sag mal, Diskussionen, die man halt hier geführt hatte, ja, und aber durch das, dass wir das ja auch praktisch in Kooperation mit vier anderen Betrieben, sprich den fünf Winzer, fünf Freunde gemacht hatten, hat sich da auch über die natürlich große Aufmerksamkeit, die wir bekamen, auch sehr schnell auch ein gewisser Erfolg eingestellt und das spielte uns natürlich da in die Karten und am Ende des Tages profitieren wir im Nachhinein heute noch ein Stück weg davon, muss man einfach so sehen.
Du hast die fünf Freunde angesprochen. Wenn du jetzt mal daran denkst, wie ihr so eure stilistischen Marker gefunden habt, wie ihr zu eurem Stil gekommen seid, habt ihr da mehr ins Burgund geguckt oder gab es da sozusagen auch in Deutschland schon Kollegen, die da ein Stück weit auch als Vorbild gewirkt haben? Weil das, was sich ja da entwickelt hat, war so ein bisschen ja auch dieser Kalkstil, ne? Und da wart ihr ja Pioniere in der Region, aber wo habt ihr Inspiration herbekommen?
Ja, also die Hauptinspiration, das war auch unsere ersten Weinreisen, die wir gemacht haben, die waren ganz klar Burgund gewesen. Ja, wir hatten auch hier schon zu dem einen oder anderen Kollegen, ja, ich weiß noch gut, Franken, so ein Paul Fürst, ja, oder wir waren auch in den, da war der Huber noch in der Garage gewesen, waren wir auch in Baden gewesen und haben da natürlich geschaut, was die letztendlich mit den Burgundern dann doch hier Positives erreichen können, ja, und aber der Hauptaugenmerk oder Hauptding war ganz klar Burgund gewesen und daran haben wir uns schon auch orientiert, weil das war ja unsere Zielsetzung, ja, dass wir praktisch einen Burgunder entwickeln wollten, ja, der international sich nicht verstecken muss, aber trotzdem eine regionale Prägung hat. Ja.
Es war ja noch die Zeit, wo eine Generation oder eine halbe Generation vorher auch in der Pfalz ja noch sehr viel Süßwein gemacht wurde. Also es ging nicht nur Richtung Burgund, sondern auch Richtung Trocken. Ne?
Ja, gut, da hatten wir halt in der Gruppe den großen Vorteil, dass wir da mit der Weingut Wehrheim und Rebholz schon zwei doch hier erfahrene Trockenweinproduzenten, ich sage es jetzt mal so, wie runtergebrochen hatten, ja, wo uns auch dann durch den Austausch ja intern ermutigt hat und wussten, ja, wie wir das angehen sollten und hatten auch ein, zwei gute Freunde, Berater an der Seite, ja, die das auch immer mal wieder begleitet haben, ganz am Anfang und gesagt haben, hier mit der Qualität, da müsst ihr nicht in den Berg bleiben oder so und das passt dann schon und das, bin ich ehrlich, das ging schneller, als wir gedacht hatten, dass wir da auch, ich sag mal, in der Gastronomie, beim Handel eine gewisse, ich sag mal, diese Aufmerksamkeit hatten und die uns ja auch da mitgenommen haben. Gerade die Gastronomie war uns halt auch sehr wichtig, ja, und das war nicht bloß die regional hier vor Ort, sondern auch darüber hinaus und das hat uns dann geholfen, hier das natürlich zu transportieren.
Es war ja das Jahr 1991, ne? Da habt ihr euch zusammengetan, die fünf Winzer, fünf Freunde. Wie kam es dazu, dass sich diese, ich sag mal, Wine Boy Group da gefunden hat?
Ja, also letztendlich hatten wir 91 unsere erste Präsentation. Gefunden hatten wir uns über eine sogenannte Südpfalzprobe, ja, mit dem 89er Jahrgang, wo die dort doch schon arrivierten, die, ich sag mal jetzt Wehrheim und Rebholz, als aber auch Siegfried und Becker, da an sich ganz gut natürlich hier abgeschnitten hatten. Also natürlich, okay, dass wir ganz gut abgeschnitten hatten, aber wir hatten dort mit unserem Weißburgunder, wie man so schön sagt, den Vogel abgeschossen. Und die hatten uns dann irgendwie im Nachhinein darauf angesprochen, ob wir uns das vorstellen könnten, dass wir da zusammen was entwickeln könnten, ja, auf freundschaftlicher Basis, weil doch jeder in der gleichen wirtschaftlichen Situation war, dass das einfach nicht so richtig funktioniert hatte draußen am Flaschenweinmarkt mit Pfälzer Wein, weil einfach das Image nicht so das war für einen trockenen Wein. Wir wollten halt trockene Weine machen und das hier gemeinsam zu entwickeln, das war halt unsere Intention. Das ging aber auch wirklich, wirklich besser auf, als wir gedacht hatten. Wir hatten auch, wie gesagt, viele Fürsprecher und die uns da begleitet hatten. Das war unser Glück, aber wie auch immer.
Ihr konntet es ja damals nicht wissen. Aber wenn wir jetzt rückblickend mal gucken, dann hat die Gruppe die Pfalz ja enorm geprägt. Wann ist euch das eigentlich klar geworden, dass eure Gruppe mehr bewirkt als nur freundschaftlichen Austausch?
Ja, das hatten wir so acht bis zehn Jahre später erst natürlich so registriert, denn doch welche enorme, ich sag mal, für die Region dessen Schub gebracht hatte, weil jeder hatte unzählige Anfragen für Auszubildende, ja, und das war für uns so die Reflexion, dass wir, denke ich, dann doch eher viel richtig gemacht haben, ja, und damit unseren, ich sag mal, Vorgehensweise ganz gut lagen. Weil als wir das erste Mal natürlich aufgetreten sind, da wurde uns 2 bis 3 Jahre gegeben, ne, mit der Gruppe oder mit unseren Ideen, die wir hatten. Und Ja, das hat dann eine Zeit gebraucht und dann hat man gemerkt, Mensch, ja, wenn man sieht, was man nach kurzer Zeit erreicht hatte, aber das konnten wir auch nur, weil wir zu fünft waren. Das muss man auch
Ja,
ganz klar
ja.
sehen und auf ehrliche Art und Weise ausgetauscht haben. Wir wollten nie die Betriebe gleich machen. Jeder hatte die Möglichkeit, seine Stärken zu entwickeln, sage ich jetzt mal so, wie es ja ist, oder seine individuellen Dinge. Und das, denke ich, hat uns auch sehr stark ausgezeichnet und nach vorne gebracht.
Ja, da wart ihr im Grunde genommen Pioniere, der Zeit nicht unbedingt voraus, aber doch sehr weit vorne marschiert. Wenn du zurückguckst, gab es da oder gibt es da eine legendäre Geschichte aus den Anfangsjahren, vielleicht eine Verkostung, die alles auf den Kopf gestellt hat oder eine Diskussion, die fast im Streit endete?
Ja, sagen wir mal so, wir hatten immer eine gewisse Streitkultur, die hatten wir uns gepflegt, ja, dass jeder doch ehrlich und offen sagen kann, was ihn bewegt oder nicht. Und da waren halt am Anfang so die Dinge, zum Beispiel Neuholzeinsatz oder nicht, ja, das war auch so eine Grundsatzdiskussion. Da war halt immer so ein Fritz Becker am Anfang doch extremst dagegen und zum Beispiel der Sigrist, ein großer Befürworter, ja, natürlich gab es da immer entsprechende Diskussionen dann, ja, das muss man einfach so sehen. Und als legendäre Probe könnte man sagen, da gab es mal eine Chardonnay-Verkostung, ich glaube, die kam vom Fokus seinerzeit und das waren Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, ja. Und da hatten, ich glaube, die ersten 6 Plätze waren die 5 Winzer, 5 Freunde gewesen. Ne? Also,
Gut.
da hat man gesehen, was das doch dann bewirkt mit unseren, gerade denke ich mal, Burgunderfahrungen, ja, was den Chardonnay angeht.
Und da zwei prägende Persönlichkeiten der Gruppe, nämlich der Thomas Sigrist und der Fritz Becker, sind ja inzwischen nicht mehr unter uns. Wie hat sich die Gruppe dadurch verändert und wo steht der Freundeskreis denn heute?
Ja, also natürlich waren der Fritz und der Tom mit ihrer ganzen Erfahrung und ihrer Haltung, die schon gerade für mich, als ich war der Jüngste gewesen, ja, schon gewisse Persönlichkeiten. Das muss man einfach sehen. Und als der Thomas als erster gestorben ist, das war schon ein großer Verlust. Und jetzt ja auch der Fritz, das muss man einfach so sehen. Und wir merken halt, die Ziele, die wir uns da ja vor 30 Jahren gesteckt haben, das haben wir als solches, denke ich mal, ganz gut umsetzen können und erreicht. So, jetzt ist ja die heutige Zeit, ja, die kann man ja gar nicht vergleichen, wie das vor 30 Jahren war. Ja, und ich denke mal, da ist jetzt halt die nächste Generation, jetzt wie bei uns der Friedrich oder es sind die überall Jungen hinten dran. Die müssen sich halt jetzt da auch natürlich entsprechend so ein bisschen umschauen und gucken, ja, wie zukunftsfähig da die einzelnen Strukturen der Betriebe sind. Aber eins kommt ja dazu, was bei uns ja nicht war. Mittlerweile sind ja auch alle im VDP und es war ja am Anfang nicht gewesen. Ja? Und es hat sich so schrittweise so manches, Verkostungen sind oder gewisse, ich sag mal, Grundsatzdiskussionen, so auch ein bisschen in die VDP-Schiene verlagert, ja, und wenn wir früher viel mehr Zeit miteinander verbringen konnten, weil wir auch mehr Zeit hatten, ja, so musst du heute, müssen wir schauen, dass wir da, wenn es nur 5 Termine sind im Jahr,
Ja.
dass wir die zusammenkriegen. Das ist so ein bisschen auch, wie gesagt, der Zeit geschuldet, denke ich mal, ein bisschen schwieriger. Aber das müssen die Jungen, die müssen jetzt halt schauen, wenn sie es denn schaffen, den Geist hier, dieser 5 Freunde, Anfangszeiten, ja, da wieder gemeinsam auf den Weg bringen.
Ja, vielleicht, Gunther, wird die Bühne nicht mehr ganz so stark gebraucht, wie ihr sie damals gebraucht habt, um euch zu entwickeln.
Ja, nee, auf jeden Fall, wie gesagt, weil es war ja auch aus einer gewissen Wirtschaftlichkeit raus, wo wir gemerkt haben, wenn wir die Betriebe da entsprechend aufstellen möchten, ja, damit sie zukunftsfähig sind, dann ist ja das ist ja nicht nur von der ideellen Seite, sondern es braucht ja auch eine wirtschaftliche. Ja, das muss man
Ja,
einfach so
ja.
sehen.
Aber die Cuvée-Einigkeit, die gibt's noch, ne?
Die Cuvée-Einigkeit, ja, wie gesagt, da hatten wir ja da schon auch ganz am Anfang immer mal wieder so ein Cuvée-Wein. einfach, wenn wir gemeinsame, sagen wir jetzt seit Weinveranstaltungen mitbegleitet haben in Restaurants oder wie auch immer, um so ein klein bisschen die Arbeit darzustellen, dokumentieren. Das hat ja kein, dass man sagt, man macht es jedes Jahr. Ne? Man macht es dann und wenn man dann merkt, okay, da geht zur Neige, dann wird wieder einer aufgelegt. Aber auch das sind die Entscheidungen, das müssen jetzt halt die oder dürfen die Jungen dann halt treffen, wie sie das da weiter
erfolgen. Ja, also die fünf Freunde waren wichtig, wenn du zurückblickst, wo stünde Münzberg ohne diesen Austausch, ohne diesen Freundeskreis?
Ich sag mal, möglicherweise werden wir jetzt vielleicht so 10 Jahre zurück. Ja, das hat es einfach, die ganze Entwicklung hat es dann halt einfach beschleunigt, weil wenn man dann irgendwas ausprobiert hat, ob das jetzt mit unserem Holzprojekt, ja, oder gewisse Weinstile zu entwickeln, wenn es jeder bei sich zu Hause gemacht hatte und man hat sich dann ausgetauscht und das hat ja im Prinzip 3 oder 4 Jahre Zeit gespart, wenn man jeder auf das gleiche Ergebnis kam, sowohl im Positiven als auch im Negativen, da hat man ja gleich gewusst, okay, was kann man weiterverfolgen, beziehungsweise was braucht man erst gar nicht mehr. Ne? Und wenn ich das ja alleine mache, und dann braucht es ja oftmals eine Wiederholung, um da das vom Ergebnis her auch entsprechend bestätigt zu bekommen.
Ja,
da muss man
ja
das einfach sehen.
Wenn es heute um stilistische Grundsatzentscheidungen geht, da hast du ja den Friedrich an deiner Seite. Und du musst sicherlich auch mit ihm das ein oder andere dann auch mal ausdiskutieren. Bei welcher Stilfrage zum Beispiel beim Chardonnay Stahlbühl wart ihr denn in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren am weitesten auseinander?
Wenn, dann war es am Anfang gewesen, wie weit wir hier im Weingut bei den Weinen die, ich sag mal, etwas so ein bisschen moderne Reduktion zulassen oder halt nicht. Ja, weil das ist ja ein Stilmittel, das ist ja ganz klar und das habe ich jetzt gelernt auf unseren ganzen Weinreisen. Du brauchst als Weingut eine gewisse Wiedererkennung und natürlich, und das stand ja auch dran, das Innovative darf man nie außer Acht lassen, aber die Wiedererkennung muss dann halt da sein und das ist immer bei solchen Dingen zum Beispiel eine Gratwanderung. Ja.
Und wie habt ihr euch da wieder angenähert? Auch eine Frage, die ich gleich dem Friedrich stellen will.
Ja gut, angenähert, das war relativ einfach. Das sind die Reflexionen, die man ja auf dem Markt halt bekommt. Ne? Weil ich glaube, es gibt ganz wenige, die den Markt außen vor lassen können und nur einen Wein produzieren, so wie es gerade einem da vielleicht in den Sinn oder durch den Kopf geht. Ja, und das sind so das ist die beste Reflexion, das muss man einfach sehen, damit man merkt, okay, stimmt eigentlich, ja. Münzberg, ja, braucht eine Wiedererkennung, ist halt ganz wichtig. Ja.
Und die ist zugunsten der Reduktion ausgefallen?
Nö, die ist zugunsten des Weins ausgefallen, sag ich mal. Ja, dass wir da halt einen Weg gefunden haben, dass ein gewisser Anteil da ist, aber trotzdem auch noch, wie wir es ja sagten, durch die Bodenprägung, ja, dass auch die noch gegeben ist, ja, und dass das nicht, ich sage mal in Anführungsstriche, zu austauschbar wird.
Friedrich, wie ist das aus deiner Sicht gewesen, als ihr über diese Dinge gesprochen habt? Wie ist die Diskussion verlaufen und wie habt ihr dann den Weg zueinander gefunden?
Also tatsächlich war das von mir Anfang an oder von meiner Seite von Anfang an auch schon sehr wichtig, den Münzberg-Stil beizubehalten. Und als ich dann 2021 mit dem Weingut sozusagen voll eingestiegen bin, auch mit der Verantwortung eben für die Weine, war tatsächlich auch die erste Phase, wo gerade der Chardonnay Stahlbühl wir unheimlich viel positive Resonanz bekommen haben. Und eben weil er ein Stil ist, der sehr klar wiederzuerkennen ist. Und deswegen habe ich mich dann da auch sehr stark damit beschäftigt oder mir Gedanken gemacht, ob man da überhaupt was verändern sollte. Klar, auch mit dem Wissen, das ich sammeln konnte in meiner Ausbildung. Aber ich war dann relativ schnell klar, dass ich den Stil nicht verändern will, sondern einfach nur verfeinern. Also ich glaube, das merkt man auch ganz schön, wenn man jetzt die letzten Jahre auch gerade beim Chardonnay bei uns probiert, ist es wirklich so, der Münzberg-Stil, der ist weiterhin sehr klar zu erkennen, aber wir sind einfach ein bisschen feiner, ein bisschen geradliniger, vielleicht auch ein bisschen salziger geworden, mit ein bisschen weniger neuen Holz, obwohl der Holzanteil gleich geblieben ist. Wir aber mit ein bisschen weniger Toastung arbeiten bei den neuen Fässern. Das waren so die Stellschrauben, die ich da dann verändert habe. Und das hat sich bis jetzt als sehr, sehr positiv zum Glück herausgestellt. Und das, wie gesagt, wir kriegen das super, super tolle. Super tolles Feedback zu den Chardonnays in den letzten paar Jahren und das bestärkt einen natürlich dann auch, das so weiterzumachen. Nichtsdestotrotz haben wir dann auch das Thema mit ein bisschen mit der Reduktion auch zu arbeiten, dann auch nicht ganz sozusagen da außer Acht gelassen, sondern wir haben da mal zwei, drei Versuche auch gemacht, wo wir mal Fässer auch reduktiver ausgebaut haben. Und gerade dieses feuersteinige Aroma, was uns doch auch sehr gut gefallen hat, eben auch ein bisschen rauszuarbeiten. Und das hat aber tatsächlich nie den Weg auf unsere Weinkarte gefunden, weil das immer schon, die Fässer wurden immer schon vorher von Restaurants oder einem Sommelier gekauft, von daher, weil das halt was ganz anderes war vom Münzberg. Und jetzt machen wir das eigentlich so, tatsächlich, weil das halt unseren Wein nochmal so diese Würzigkeit, diese Kräutrigkeit nochmal unterstützt, dass es eben ein bisschen einen Teil sozusagen von unseren Chardonnays ist, das dann aber später wieder in ein großes oder in den späteren Verschnitt mit reinkommt. Das macht dann ungefähr so, ja, maximal 10 bis 15% aus, je nach Jahrgang.
Vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer von Genuss im Bus nochmal eine Erklärung bitte, Friedrich, nachschieben. An welchen Stellschrauben du oder ihr wie genau gedreht habt, damit diese einmal reduktivere Stilistik schlussendlich dann entstanden ist und in die Flasche rüber zu retten ist.
Tatsächlich war das so. Also, wir haben gesagt beim Chardonnay, haben ja immer sozusagen hier Chardonnays produziert auf dem Münzberg, die eher auf der kräftigeren Seite waren. Also auch vom Holzausbau kräftiger und viel Bâtonnage auch gemacht. Das waren alles so Dinge, die quasi halt eben dazu beigetragen haben, dass die Weine unheimlich dicht sind, aber halt eben in manchen Jahren vielleicht ein bisschen zu viel des Guten war. Und dann haben wir eben tatsächlich das eben so probiert, Jahr für Jahr, was wir halt eben einen Ticken früher gelesen haben. Nicht mehr bei 97, 98 Öxle, sondern jetzt mal bei 93, 94 und eben geguckt haben, dass die Trauben dann dementsprechend auch ein bisschen knackiger sind, ein bisschen höhere Säure haben. Und das war dann sozusagen der erste Schritt. Dann im zweiten Schritt haben wir dann geschaut, okay, wir wollen das Holz ein bisschen reduzieren, weil wir hier in Gottramstein ja eh schon sehr, sehr schwere Böden haben. Also wirklich viel Ton, Lehm, zusammen eben mit dem Kalk. Kalk haben wir ja hier tatsächlich fast überall. Aber eben durch diese Schwere der Böden, durch den wirklich hohen Ton-Lehm-Anteil auch, haben wir halt wirklich, kriegen wir Weine von Natur aus, die von halt wirklich sehr viel Kraft auch mit sich bringen. Und von daher muss man das alles ein bisschen zügeln. Und das haben wir halt davor eher ein bisschen unterstützt. Und jetzt mit der Arbeitsweise eben mit den neuen Fässern, wo wir eben mit bisschen weniger Toastung arbeiten, gerade die Pfälzer-Eiche-Fässer, wie mein Vater schon erzählt hat, da haben wir ja kriegen wir ja unsere eigenen Fässer aus Frankreich und aus Österreich. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und dass man da eben nichts, dass es nicht zu viel des Guten wird. Und da haben wir eben die Toastings ein bisschen angepasst, sind da ein bisschen runtergegangen mit dem Toasting, haben die Fässer ein bisschen ausgetauscht. Wir hatten immer so ein bisschen sowas Vanilliges, das wollte man dann überhaupt nicht mehr. Und das haben wir dann ab tatsächlich 21, 22, dann sind wir jetzt auf einem Stil sozusagen oder auf einer Weinbereitung, die uns wirklich da gerade für die Chardonnays extrem gut gefällt.
Verstehe.
Ja.
Also, uns mal zugespitzt zu sagen, von einem tendenziell eher neue Weltstil ins knackig fokussierte Burgundische hinein. Genau. Frühere Lese, weniger Batonage, weniger Toasting, aber trotzdem wahrscheinlich einen ausgedehnten Hefekontakt, oder?
Das immer, das ist auch uns weiterhin sehr wichtig. Aber wir haben da, wo wir davor immer noch mit der vollen Hefe gearbeitet haben, die Weine waren auch immer sehr lang auf der vollen Hefe. Das machen wir auch immer noch so, aber halt eben nicht mehr mit diesem extremen Kontakt durch die Badonnage. Früher haben wir die Badonnage tatsächlich teilweise bis März, April gemacht. Das war dann schon sehr, sehr lange. Da kriege ich halt wirklich unheimlich voluminöse Chardonnays. Das haben wir dann ganz schnell auch sein lassen und haben dann tatsächlich jetzt, machen wir noch nach der Gärung und dann vielleicht noch bis in Januar maximal und dann ist auch Schluss. Und genau, das gibt den Wein natürlich dann auch nochmal so einen richtigen frischen Schub und macht das Ganze halt ein bisschen knackiger, ein bisschen straffer.
Wir haben ja jetzt schon über den Chardonnay Gut Ramsteiner Stahlbühl im Grunde geredet. Lass ihn uns doch mal gemeinsam probieren. Und während ich ihn mir hier einschenke, sagst du mir vielleicht nochmal, welche Idee genau hinter diesem Wein steckt, was ihr damit ausdrücken wollt und ob das vielleicht schon das ist, was du jetzt im Grunde die letzten 2-3 Minuten auf den Punkt gebracht hast, ob es genau das ist.
Tatsächlich Chardonnay Stahlbühl. Für uns sehr, sehr wichtiger Wein, schon immer, aber trägt leider erst den Namen Stahlbühl erst ab 2014, auch weil bei uns davor der Chardonnay war wichtig, aber da war der ganz klare Hauptfokus auf dem Weißburgunder und Chardonnay Stahlbühl, die Reben 1992 gepflanzt, also mit einer der ersten Weinberge, die sozusagen an Chardonnay in der Pfalz angelegt wurden. Und auch schon französisches Klonmaterial. Von daher hatten wir da eigentlich schon sehr, sehr früh super Voraussetzungen für, wo mein Großvater da geschaffen hat, beziehungsweise auch mein Vater und mein Onkel. Und dann war das tatsächlich so, Stahlbühl, wirklich reiner Kalksteinfels. Also wir haben hier, bei uns sieht man den Kalk nur an ganz wenigen Stellen auf dem Boden, sondern wir haben immer so 20 bis 30 cm eben Lehm, Tonauflage oben drauf, dass man eben den Kalk gar nicht so sieht, wenn man in die Weinberge fährt, aber wenn man dann darin arbeitet, merkt man es extrem deutlich. Mhm. Also das hat mein Vater mir schon erzählt, als der Weinberg im Stahlbühl angelegt wurde, dass sie da überhaupt keine Chance hatten, eben mit die Pfähle eben reinzukriegen, weil der Boden so unheimlich steinig war, so unheimlich kalkig war, dass man da keine Chance hatte. Und jetzt wir haben noch einen, das ist quasi der älteste Teil im Stahlbühl, dann haben wir jetzt vor knapp 15 Jahren noch einen zweiten, jüngeren Teil angelegt und da haben wir dann natürlich auf ein bisschen moderneres Gerät zurückgegriffen. Dann haben wir einen schmalen Bagger gehabt, um die Pfähle reinzukriegen, weil das wäre gar nicht möglich gewesen, weil das wirklich der pure Kalksteinfels ist. Und das sind natürlich super Voraussetzungen für den Chardonnay. Und wir versuchen halt eben hier einen Stil hinzubekommen, einen Pfälzer Chardonnay zu machen, der eben dem sehr hohen Qualitätsanspruch und wie ich das vorhin ein bisschen versucht habe zu erklären, auch war das ja früher wollte man ja immer von allem viel. Das war ja so ein bisschen das viel neues Holz, am besten sehr vollreife Trauben.
Ja.
Das war ja so ein bisschen das Nonplusultra. Und aber eben auch, weil es ja auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, gewollt war. Es war ja noch reifer und noch besser. Man hat ja gar keinen so Fokus gelegt auf die Eleganz, auf die Feinheit, sondern das war sowohl beim Spätburgunder als auch beim Chardonnay, sondern es war schon wirklich sehr kräftig teilweise und das hat sich halt in den letzten Jahren ganz gewandelt und was die Weine natürlich viel eleganter, viel reizvoller auch gemacht hat fürs Essen, auch zum Solo-Trinken, weil davor die Weine, die konnte man nur Solo trinken, wenn man da wirklich Lust drauf hatte. weil das war schon, waren schon Bomben, muss man schon sagen. Und aber das hat sich dann so vor, ja, vor 15 Jahren hat es dann angefangen, sich zu drehen. Und wir haben dann eben mit dem Chardonnay Stahlbühl da gesehen, okay, das hat richtig Potenzial. Und dann hat es aber halt wirklich lange gebraucht, bis wir da jetzt so ein bisschen auch unseren Stil gefunden haben. Beziehungsweise nicht den Stil, den hatten wir schon immer. Es war schon immer 50% neues Holz, 50% neue Fässer, 50% Zweitbelegungsfässer. So war das schon immer. So ist das auch heute noch. Und immer schon, sage ich jetzt mal, auch als für jetzt ein bisschen tiefer reinzugehen. Also wir haben es schon immer sehr klar vergoren, mit wenig Trub, um da eben wirklich die Lage auch ins Glas zu bekommen. Und diese Salzigkeit, diese Mineralität, die Würzigkeit, die der Wein hat, die kommt wirklich vom Boden, von dem Kalk. Und ich finde, das drückt der Wein sehr schön aus. Und jetzt gerade mit den Veränderungen die letzten paar Jahre ist er eben wirklich zu wirklich sehr feingliedrig auch geworden, was uns auch unheimlich freut. Und dass das auch so angenommen wird, das freut einen natürlich dann noch umso mehr.
Ja, absolut. Ich muss dir recht geben, wenn ich jetzt nur die Nase mal hier in Augenschein nehme. Überraschend kühl und hell im Duft. Das ist ja direkt cool Climate-Gefühl, fast nordisch in seiner Aromatik. So feiner Rauch und eine zarte Nussigkeit. In der Mitte steht dann so ein glockenklares Zitrusspiel mit Limette und heller Zitronenzeste und dann kommen, wenn man so ein bisschen schwenkt, frische Kernobstnoten dazu, so Apfelschale, Birne, pflanzliche Akzente wie ja, Stangensellerie vielleicht oder Chicorée, ein Hauch Champignon und noch ein bisschen schwenken und dann kommt so ein winziger Anklang auch von Tabakblättern und nochmal nussige Note und über allem liegt so eine helle, kreidige Mineralik. Geht es dir ähnlich?
Tatsächlich, das ist ja auch das, was wir mit dem Wein ausdrücken wollen. Und das Schöne ist, obwohl der so viel neues Holz hat, ja eigentlich, also 50% neue Fässer, 50% Zweitbelegungsfässer. Ich finde, wenn man in den Wein reinriecht, man würde es nicht denken, dass dort mit so viel neuem Holz gearbeitet wird. Und das ist halt das Schöne, das sehen wir eben, okay. Wir haben halt eben die Konzentration, die Weine haben so eine Konzentration, so eine innere Dichte, dass sie eben das Holz wunderbar schlucken. Und dann eben im Nachhinein, als dann dieses salzig, würzige, rauchige dann eben auch in den Mund transportieren. Und so stellen wir uns das vor. Und die Nase eher ein bisschen zurückhaltender, eher so, genau wie du gesagt hast, eigentlich so leicht, ein bisschen zitrisch. Das Holz darf ruhig ein bisschen rauskommen auch. Ich meine, der Wein ist ja noch jung. Und das darf man auf jeden Fall merken. Und aber im Vergleich jetzt, gerade wenn wir es nochmal haben zu den Weinen davor, also das ist eher jetzt so was Tänzelndes und nicht mehr dieses Brachiale.
Am Gaumen ja tatsächlich ein bisschen was Tänzelndes, sehr schlank, fokussiert, fast geradlinig und sehr klar, saftig, energiegeladen, würde ich sagen, richtig energiegeladen. Die Frucht bleibt auch am Gaumen hell und transparent und alles getragen von so einer sehr feinen, aber ungemein lebendigen Säure, ja, die den Wein tatsächlich ein bisschen in so eine tänzelnde Richtung treibt, präzise macht. Natürlich haben wir da auch einen wunderschönen Schmelz, ne? Aber ja, der trägt nicht dazu bei, dass das Ganze in die Breite sich entwickelt, sondern es bleibt fokussiert und es bleibt geradlinig. Und vor allen Dingen da haben wir so eine feine Phenolik auch, oder?
Auf jeden Fall. Also wir arbeiten da auch mit Maischestandzeit bei all unseren Burgunderweinen tatsächlich. Also das ist auch eins von unseren, sage ich jetzt mal, unserer Philosophie auch, weil wir eben auch fest der Überzeugung sind, dass wir dadurch auch noch mal mehr Spannung in die Weine kriegen, wenn wir ein bisschen mit Maischestandzeit arbeiten. Und normalerweise ist es so, dass wir da wirklich versuchen, alle Burgunder auch gleich zu behandeln. Wir machen überall, sage ich jetzt mal, wir quetschen die Trauben und dann werden die, also nicht entrappt, sondern wir quetschen die Trauben und dann bleiben die über Nacht eben auf der Maische stehen, eben weil ich oder weil wir denken, dass in dem Fruchtfleisch, in der Schale auch nochmal viel Aromatik, viel Substanz drin steckt, das uns vielleicht sonst verloren gehen würde. Und ich denke auch, das unterstützt auch dieses Kalkige, dieses Kreidige, das wir dann kriegen, weil ich finde, man kann dieses immer so ein bisschen schön kauen, das ist so richtig so mundwässernd, und ich glaube, dass die Maischestandzeit da ganz, ganz viel dazu beiträgt auch.
Ja, absolut, absolut. Ja, das gibt dem Wein auch so Grip und Biss und eine kalkige Kühle ist da drin, und alles in allem so ein wirklich spannungsgeladener, klarer Typ, und klar, diese Klarheit und dieses Helle, das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Also weit weg, ja, ich habe die Weine auch früher von euch immer mal im Glas gehabt, die war da so eine barocke Fülle, ne? War da zu entdecken, und die ist jetzt abgelöst durch so eine mineralische Energie. Das ist eine ganz andere Grundstilistik, und der Wein hat eine ganz andere innere Architektur.
Das hast du sehr schön zusammengefasst, Wolfgang. Nee, wirklich, ich glaube, das war ja auch das, woran wir am meisten gearbeitet haben. Das aber nicht nur beim Chardonnay, sondern generell bei all unseren Rebsorten haben wir da die letzten Jahre viel dran gefeilt, eben das alles frischer, lebendiger, knackiger zu machen, ohne die typische Gottramsteiner DNA eben zu verlieren. Genau.
Und ich hatte vorhin in der Nase, die habe ich jetzt wieder, so ein bisschen diese pflanzlichen Noten und die auch zitrischen Noten. Kommt das jetzt, sagen wir mal, eher vom Boden, von der Lage Stahlbühl, oder ist das auch vielleicht eine Frage des Jahrgangs?
Tatsächlich, also 23 würde ich als fast perfektes Chardonnay-Jahr beschreiben. Also die Trauben waren wirklich wie gemalt, super reif, mega Säure, und ich glaube eben, dass das auch, es ist ja auch so ein bisschen, das Zitrische ist ja auch das, was den Chardonnay auszeichnet. Jetzt gerade vielleicht im Vergleich zum Weißburgunder, wo man ja eher so ein bisschen eher Mirabelle, Williams, eher so wirklich reife, gelbe Früchte hat, ist ja der Chardonnay eher so ein bisschen auf der zitrischeren Seite, auch ein bisschen, sag ich mal so, grünliche. Grünliche, zitrische Töne. Von daher denke ich, dass das auf jeden Fall auch mit dem Jahrgang zusammenhängt. Und ganz klar, da spielt auch die Maischestandzeit vielleicht ein bisschen eine Rolle. Und ich glaube, das sind mehrere Parameter, die da zusammenkommen.
Und es ist ganz sicherlich ein Wein mit einem deutlichen, merklichen Alterungs- und Entwicklungspotenzial. Wie schätzt du das ein? 10 Jahre plus, oder was ist deine Wahl?
Also 10 Jahre plus auf jeden Fall. Also wir, das ist jetzt auch 23, ist jetzt auch der aktuelle Jahrgang, der ist jetzt im September eben rausgekommen. Wir versuchen eigentlich, das noch ein bisschen mehr zu ziehen, also dem Wein hier auf dem Weingut noch mehr Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Aber das sind alles so Geschichten, die sind sozusagen noch in der Denke, weil ganz klar, jetzt das Wichtigste war erstmal, dass wir den Wein so hinkriegen auf dieses, was du gerade beschrieben hast, das uns so gut gefällt. Das war jetzt erstmal an Nummer 1, und jetzt versuchen wir eben das noch so auf dem Weingut an uns, sage ich jetzt mal, so zu strukturieren, dass wir dem Wein vielleicht dann sogar 2-3 Jahre hier auf der Flasche geben können, bevor der dann eben rausgebracht wird. Mhm. Genau, also der Wein ist gemacht für 10, 15 Jahre mindestens.
Ja, und ist ein exzellenter Speisenbegleiter, jetzt schon.
Auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde auch immer ganz wichtig, gerade wenn man jetzt von Weinen spricht, die für eine Alterung auch gemacht sind. Ich finde es immer aber ganz wichtig, dass die Weine auch jung schon sehr gut schmecken und dass man da schon sehen kann, okay, was da für eine Spannung, was da für eine Energie da ist, und dass die da auch schon was zeigen. Finde ich ganz persönlich auch wichtig, dass man da eben nicht sagt, okay, der braucht halt noch 5 Jahre, sondern man sollte da schon, schon erkennen. Ich finde, es macht einen großen Wein auch aus, dass der eben auch jung schon einiges zeigt und da schon einiges da ist.
Ja, es ist ja völlig logisch, Friedrich, dass so ein Wein immer natürlich das Ergebnis ganz, ganz vieler Faktoren ist. Wir haben ja schon den Jahrgang genannt, das Terroir, also der Boden, der Unterboden, die Hangneigung, all diese Dinge spielen natürlich eine Rolle. Erntezeitpunkt hast du als wichtigen Parameter genannt, der Ausbau spielt eine Rolle. Wenn wir das mal jetzt nochmal zurück versuchen zu gucken, was ist nun dann der Anteil oder das, was der Boden dem Wein deines Erachtens mitgibt?
Also tatsächlich, wie gesagt, wir haben ja hier eigentlich drei, in Gottramstein drei verschiedene Bodentypen. Das ist einmal der Löss, der Lehm, also der Lösslehmboden, der reine Kalkstein und eben dann der Kalkmergel, das ist sozusagen die Mischform aus den beiden. Und das ist bei uns halt eben so, wir kriegen halt durch den Lösslehm, kriegen wir halt diese Fruchtigkeit, das was eben oder diese klare Burgunderfrucht, das gerade beim Weißburgunder super schön ist. Und durch das Kalkige kriegen wir eben halt diese Würze, diese
Salzigkeit.
Saftigkeit, diese Salzigkeit hinten raus, das was eben Lust macht auf noch einen Schluck mehr. Und es ist eine, finde ich, eine super Kombination eben. Deswegen auch die Entscheidung bei uns im Betrieb zu sagen, okay, wir machen nur noch Burgunder. Es gibt zwar noch einen Riesling hier aus Pfälzer Tradition, das wird auch so bleiben, aber das ist sozusagen ein Basiswein, ein Einstiegswein, den man eben als tollen Schorle, aber auch toll pur trinken kann. Das bleibt uns, wollen wir auch erhalten, aber alles, was dann quasi ab Ortswein ist, nur noch Burgunder. Und das macht eben halt hier, das können wir halt eben hier mit unserem Boden wirklich super, eben weil er halt viel Kraft mit sich bringt und das war halt für die Rieslinge dann manchmal ein Tick zu viel. Da haben die ihre Eleganz verloren. Das, was die Burgunder so auszeichnet, sage ich jetzt mal, ist halt wirklich dann durch die weil halt eben für die Rieslinge manchmal eben ein bisschen zu viel. Und aber jetzt für die Burgunder, wo wir das langsam umgestellt haben,
Passt das?
passt das perfekt. Genau.
Wenn du den Kalk mal in die Hand nimmst, ne, wie fühlt der sich an? Wie riecht der nach so einem Sommerregen?
Tatsächlich finde man, dass das Kalkige, man spürt da schon so eine gewisse, gerade im Sommer, man verspürt da schon so eine gewisse Kühle auch, was der Boden mit sich bringt. Was man auch später dann wieder im Wein findet. Also gerade nachher so im Sommerregen, wo es so ein bisschen abkühlt, da hat man das Gefühl, die Kalksteine auch durch die Oberfläche, die geben dem ganzen Weinberg nochmal so einen Spritzer mehr an Erholung. Und das macht es halt eben halt auch aus, jetzt gerade im Vergleich vielleicht ein bisschen zu sandigeren Böden. Und früher haben manche Winzer gesagt, hier Gottram heißt ja nicht umsonst Gottramstein. So, also weil wir halt hier wirklich unheimlich viel Steine halt auch haben und zum Glück viel Kalkstein. Und das spielt bei uns schon eine große Rolle. Und klar, dieses, auch wenn man das manchmal nicht so mehr bildlich auch meint, also wenn man den Kalkstein hat, wenn man den Wein dazu dann später probiert, dann glaubt man wirklich dieses Mineral. Auch dieses Mineralische eben auch zu schmecken und dieses Steinige. Und das finde ich, das macht der Kalkstein schon sehr, sehr eindrücklich.
Und wenn wir jetzt mal die Szenerie wechseln, gehen mal in deinen Keller. Da haben wir ja im Moment sicherlich so eine Art Orchester, was da zu hören ist, von Gärblubbern, Holzknistern, vielleicht auch dem einen oder anderen Fass schon BSA, der sich bemerkbar macht. Und vielleicht gibt es auch Momente, da ist es ganz still. Was ist denn für dich, wenn du heute jetzt im Anfang Dezember durch deinen Keller läufst? Das schönste Geräusch, das dir sagt, der Wein kommt, er wird gut.
Tatsächlich ist das schönste Geräusch jetzt, wenn man mit dem Stechheber mal einen Probeschluck aus dem Fass rauslässt. Weil jetzt langsam sieht man mal, wenn die Weine sich ein bisschen beruhigt haben nach der Gärung und mal ein bisschen geklärt haben, also ein bisschen klar geworden sind, Klar, ganz klar sind die zum Glück noch nicht. Aber da kann man mal probieren und da sieht man dann schon, okay, wo geht die Reise hin. Und das war zum Glück dieses Jahr, war man wieder sehr zufrieden im 25er Jahrgang. Also wir waren wieder ein qualitativ wirklich tolles Jahr. Und von daher bin ich doch schon sehr happy, wenn wir jetzt durch den Keller gehen.
Sind Sie noch am Gern oder sind Sie alle durch?
Die sind jetzt alle fertig. Da ist alles jetzt fertig. Klar, es blubbert mal hin und wieder bei dem einen oder anderen Fass. Kann jetzt auch sein, dass da manche Fässer, wie du gesagt hast, schon BSA machen. Das kann auf jeden Fall sein. Ist jetzt bei uns auch jetzt nichts Dramatisches. Wir lassen das dann einfach durchlaufen, die Weine. Und es ist eben nur wichtig, dass man da dann auch sehr genau danach schaut, dass man da dann aufpasst mit dem Schwefel, dass man die Fässer häufig probiert. Aber ich finde, der BSA, gerade wenn er sauber abläuft, gibt dem Wein doch nochmal so ein bisschen was Rundes und es unterstützt in meinem Erachten auch nochmal ein bisschen die Würzigkeit von Wein.
Mhm. Genau. Mhm. Noch vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, Friedrich, kommen wir jetzt zum Höhepunkt, zu eurem Weißburgunder großen Gewächs aus dem Münzberg. Mittlerweile ist ja der Chardonnay, euer Chardonnay dabei, dem Weißburgunder so ein bisschen den Rang abzulaufen. Trotzdem, das GG, großes Gewächs, bleibt der Weißburgunder. Und er ist insofern immer noch quasi ein stilprägender Ausdruck eurer Arbeit. Kann man doch so sagen, oder?
Auf jeden Fall. Also der Weißburgunder ist, Weißburgunder war im Betrieb hier immer schon die wichtigste Rebsorte. Und gerade der Weißburgunder Schlangenpfiff, der war ja auch so der Wein, eben unser Weingut auch bekannt gemacht hat, muss man schon sagen. Also gerade der Schlangenpfiff, das dürfen wir jetzt leider nicht mehr auf unser Etikett schreiben.
Aber eine Schlange ist zu sehen.
Aber eine pfeifende Schlange ist zu sehen. Viele fragen natürlich immer, wo der Name herkommt. Also es ist eine kleine Parzelle, eben eine so kleine Parzelle, die findet man wirklich nur noch in ganz alten Karten, in ganz alten Lagenkarten. So eine kleine Parzelle, dass sie da quasi dann mal rausgeflogen ist. Und deswegen dürfen wir es quasi nicht mehr aufs Etikett draufschreiben. Aber der kleine Hintergrund zu dem Namen oder zu der Bezeichnung Schlangenpfiff ist eben, früher haben die Weinbauern sozusagen ihre Weinberge auch danach klassifiziert, wo denn der Boden sich so schön erwärmt. Und das ist eben im Schlangenpfiff der Fall. Wir haben eine ganz kleine Neigung und wenn da mittags die Sonne drauf scheint, dann erwärmt sich dort eben der Boden so schön, was schon außergewöhnlich ist, sage ich jetzt mal, weil wir ja wirklich sehr schwere Böden haben, die sich ja sehr, sehr schwer auch erwärmen lassen. Und aber das war eben an dem Ort so super, dass sich dort die Schlangen gesammelt haben und dann vor Freude gepfiffen haben. So, das ist ein bisschen die Legende, die man sich erzählt im Dorf. Ob das jetzt immer noch so ist, wage ich zu bezweifeln, aber genau, das ist ein bisschen, woher der Name kommt. Und es war für uns schon immer ein extrem wichtiger Wein. Auch gerade jetzt im Vergleich zu dem Chardonnay. Weißburgunder war für uns und wird auch für uns immer ein Wein sein ohne neues Holz. Also wir arbeiten da wirklich ausschließlich mit mehrfach gebrauchten Halbstückfässern. Also die hat mein Großvater schon benutzt, die sind teilweise über 30 Jahre alt, also wirklich nur um dem Wein eine Oberfläche zu geben und dann eben im Edelstahl, genau.
Okay, dann lass uns doch mal gemeinsam ins Glas schauen, die Nase reinhalten. Wie würdest du die Aromatik beschreiben? Was springt dir da als erstes entgegen?
Wir kriegen hier beim Weißburgunder Schlangenpfiff immer eine tolle Kombination, finde ich, von beiden Welten, von dem Kalkmerkelboden. Also Schlangenpfiff ist Kalkmerkel und da haben wir eben auf der einen Seite, kriegt man durch den Löss-Lehm-Anteil hier, kriegt man eben diese tolle Frucht. Ich finde, wir haben immer eine schöne, konzentrierte Mirabelle, Williams, aber auch Quitte. Das springt einem schon in die Nase, finde ich, gerade beim Reinriechen, aber wenn man dann das zwei, dreimal schwenkt und dann die Frucht ein bisschen weicht und dann kriege ich auch immer so ein bisschen was Ätherisches, würziges, unheimlich würziges, kräutriges, auch was vom Weißburgunder man normalerweise nicht so kennt. Viele Leute oder viele Menschen, die den Wein probieren, denken auch immer durch die Würzigkeit, die der Wein hat, dass der Wein neues Holz gesehen hat. Aber dafür bürge ich, dass der Wein nie im neuen Holzfass war. Also das ist wirklich, kommt wirklich rein. Diese Würze kommt wirklich rein vom Boden eben. Und das macht den Wein auch ein bisschen einzigartig, dass man wirklich hier assoziieren könnte, dass der Wein eben im neuen Holz war, aber hat nie neues Holz gesehen. Das kommt wirklich rein durch die Konzentration und durch die Lage, durch den Boden.
Ja, da ist auch wieder eine gewisse Kühle schon in der Nase. Vielleicht ein Tick wärmer, aber bleibt kühl. Finde es sehr vielschichtig. Du hast die reife gelbe Steinfrucht genannt, Mirabelle, ja, Weinbergspfirsich. Da kommen aber auch wieder Zitrusnoten dazu. Vielleicht nicht so markant wie bei dem Chardonnay, aber sie sind da. Und dann auch wieder so eine feine kalkig-mineralische Unterströmung. Also die Frucht wirkt nie laut, sondern eher präzise gefasst, so fast schwebend, ne? Und ich nehme an, das ist das, was du mit Terroreindruck meinst.
Genau, also das ist quasi das, was wir hier ausdrücken wollen. Und da sind wir die letzten Jahre auch den gleichen Weg gegangen wie beim Chardonnay. Wir sind ein bisschen runtergegangen von der Konzentration, also ich sage jetzt mal von dem Lesezeitpunkt sind wir ein bisschen vorgegangen. Jetzt nicht viel, minimal, aber das macht halt schon so viel Unterschied auch aus, gerade was den Ausdruck der Lage anbetrifft. Dann wird es alles ein bisschen feiner. Und ich habe auch das Gefühl, sowohl beim Chardonnay als auch beim Weißburgunder, ich merke dann nochmal mehr, wo der Wein herkommt, weil alles ein bisschen weniger, aber man hat zum Schluss doch mehr Wein und doch mehr Ausdruck. Und das ist, glaube ich, das, was bei gerade den Burgundern sehr gut tut, wenn man da den Kompromiss eben findet zwischen Reife, aber auch eben Konzentration. Und das ist schon, denke ich, uns ganz gut gelungen in den letzten Jahren. Und ja, wie du sagst, wir wollten da ja auch dieses, weil wir das Kalkige ja auch haben und das darf man ja auch spüren. Und das ist ja auch das, was unsere Weine ausmacht, gerade die weiß-grauen Chardonnays. Das ist ja gerade bei den Weißen halt da unheimlich, unheimlich wichtig und auch trinkanimierend. Das macht ja Lust auch auf den nächsten Schluck.
Ja, und er bespielt quasi fast schon ein bisschen parallel zwei Extreme. Und deswegen für mich auch großes Kino, weil er auf der einen Seite eine ganz klare Energie ausstrahlt, ein energischer Wein, aber auf der anderen Seite hat er eine wunderschöne innere Ruhe. Er bespielt beide Pole, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und da kommt gleich die Frage, Friedrich, kommt die Energie eher aus der Säure oder aus der Phenolik?
Tatsächlich beim Weißburgunder ist es eben halt auch hier bei uns die bisschen die Challenge, dass wir die Säure schon extrem im Blick behalten. Also auch gerade bei der Ernte müssen wir hier schon gucken, dass wir die Säure auf dem guten Level halten, so dass wir dann später auch diese Energie eben nicht verlieren. Also die Säure spielt da schon einen ganz entscheidenden Punkt. Eben weil durch die Schwere der Böden, durch die Mächtigkeit, die wir bekommen können, wenn wir nicht aufpassen, spielt da eben die Säure einen ganz wichtigen Punkt. Aber ganz klar, also der Boden ist da auch mitentscheidend.
Und deswegen auch die präsente Salzigkeit. Vor allen Dingen im Finale kommt die durch. Mir gefällt noch was sehr, sehr gut, nämlich diese fast schon seidige Textur. Da ist zwar Grip dabei, aber die Art, wie er den Gaumen, den gesamten Mundraum berührt und wie er da hinübergleitet bis zum Schlucken, das fühlt sich ziemlich gut an, muss ich sagen.
Sehr gut. Nee, das ist, das wollte ich eigentlich sagen eben. Da spielt dann natürlich die Maische-Standzeit auch schon eine Rolle. Das merken wir auch, wie ich das beim Chardonnay schon gesagt habe, dass es unseren Wein einfach nochmal ein bisschen eine Dimension mehr gibt, wenn wir da eben mit dem Maische-Kontakt auch arbeiten, auch wenn es zu kurz ist. Eben da Ausgleiche, sonst wenn wir das übertreiben, dann werden gehen die Weine wieder in die Breite. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen dieses Fokussierte beibehalten und gerade dieses tolle Mundgefühl, das der Wein mit sich bringt, was du gerade beschrieben hast, das ist halt wirklich ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Parametern. Das heißt die Säure, das heißt die Reife, das heißt aber eben auch die Konzentration, weil wir unterscheiden immer hier auch. Das ist ja auch so ein bisschen die Challenge, hat man dieses Jahr auch wieder 25. Wir müssen ja unterscheiden zwischen der Zuckerkonzentration und eben aber der Reife der Trauben. Und als zum Beispiel dieses Jahr war es gerade beim Weißburgunder ganz extrem der Fall, dass wir wirklich Trauben hatten, die haben, sage ich jetzt mal, 90, 91 Öxle. Wo man denkt, oh, ist ja super für Ortswein, perfekt, kann ich lesen, kann ich gerade abschneiden. Optimal, aber dann geht man hin und probiert mal die Trauben und die haben dieses Jahr nach nichts geschmeckt. Also da musste man unheimlich aufpassen, dass man da nicht zu früh liest, weil die Trauben waren noch nicht reif. Die hatten zwar eben durch den vielen Niederschlag, den wir hatten, waren die Reifebedingungen perfekt, also oder beziehungsweise die Photosynthesebedingungen perfekt. Die Rebe hat schon unheimlich viel Zucker gebildet, aber die Trauben haben die Reife am Stock hatte gefehlt. Und da musste man dies ja ganz viel probieren, ganz viel schauen, wann ich eben auch die Aromareife habe, wann schmecken denn die Trauben? Und das ist ja das eigentlich Entscheidende. Und das meine ich auch, wenn ich dann sage, okay, das Zusammenspiel eben zwischen Reife und Konzentration. Und gerade beim Weißburgunder ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man da genau hinsieht und auch ganz genau hinschmeckt, dass die Trauben eben auch die gewisse Aromareife eben haben.
Ja, das unterschiedliche Tempo zwischen physiologischer und Zuckerreife ist beim Weißburgunder in der Regel ein größeres Problem als beim Chardonnay, ne?
Auf jeden Fall. Also der Chardonnay hat das Problem bei Weitem nicht so gravierend wie der Weißburgunder. Also beim Weißburgunder muss man dies ja wirklich, also das hat mein Vater auch gesagt, er hat es ja auch schon ein paar Jahre gemacht, also das hat er dieses Jahr, war das ganz extrem der Fall gewesen, dass eben die Kluft sozusagen zwischen Zuckerreife und zwischen physiologischer Reife, das war wirklich ganz, ganz extrem.
Interessant ist auch die Entwicklung, wenn man quasi mal die zeitliche Entwicklung ins Visier nimmt, die der Wein quasi in den 10, 15 Sekunden hat, während man ihn im Mundraum hat, dann fällt auf, dass er zunächst relativ schlank, fast kristallin und zurückhaltend startet, sich dann aber mit der Zeit öffnet, mehr Ausstrahlung bekommt und dann in so eine wirklich ernsthafte, straff geführte Architektur übergeht, ne? Mit feiner Phenolik, mit innerer Spannung, mit einer wirklich, ja, mit dem Lineal gezogenen, linearen Säure, die sich von Anfang bis zum Ende hindurchzieht und dann so in so einer lang anhaltenden, auch salzig anmutenden Finale dann irgendwann ausklingt. Also ich muss sagen, das ist schon ganz, ganz interessant. Das ist ein Wein, also der changiert so in verschiedenen Phasen, präsentiert er sich immer so ein bisschen mit einem anderen Gesicht. Und das macht ihn, glaube ich, für aufmerksames Verkosten sehr interessant.
Auf jeden Fall. Also das ist alles so, das lohnt sich jeder mal zu Hause, wenn man so einen Wein hat. Auch muss nicht von uns, sondern von generell von Winzerkollegen, die super hochwertige Sachen produzieren. Also gerade so einen jungen Lagenwein einfach mal über eine Woche Ich weiß, mir fällt es auch sehr schwer, wenn der Wein gut ist, die Flasche eine Woche und dann immer nur einen kleinen Schluck zu nehmen. Aber wirklich, wenn man das mal über eine Woche im Kühlschrank probiert, da hat man eigentlich gefühlt jeden Tag einen anderen Wein im Glas. Also das ist wirklich, macht es schon extrem spannend und da sieht man halt auch mal, was da alles in den Wein halt drinsteckt, wenn da handwerklich gearbeitet wird und wirklich aufs Penibelste auch im Weinberg alles so gemacht wird, dass da wirklich die Qualität im Vordergrund steht und da kriegt man halt wirklich eben tolle, tolle Weine und auch wirklich eben Weine, die auch mal 10 Tage auch offen stehen können und die sich dann nicht verschlechtern, sondern einfach nur andere Facetten zeigen.
Und gleichzeitig ist dieses immer mal wieder jeden Tag ein bisschen probieren über 8 bis 10 Tage auch ein sehr valides Zeichen dafür, wie sich der Wein auf lange Strecke denn entwickelt, wenn man ihn geschlossen hält und ihn dann nach 5, 10 oder vielleicht mehr Jahren öffnet, oder?
Auf jeden Fall. Das sieht man schon mal wo so ein bisschen die Reise hingeht, mit dem vielen Kontakt eben auch mit der Luft und genau, das ist sozusagen ja das Gleiche, wie wenn ich den Schock dekantiere, also das ist ja genau.
Ich weiß ja, ihr wollt eure Weine, den Weißburgunder genauso wie den Chardonnay, lokal verankern. Trotzdem kann man sich ja die Frage mal stellen, wo würde man ihn positionieren, wenn man mal eine internationale Bühne hätte und ihn da irgendwo zuordnen sollte?
Tatsächlich, da tue ich mir immer ein bisschen schwer. Also ganz klar, also selbstverständlich, wir schauen, was die Qualität anbetrifft, ganz klar, da schauen wir ins Burgund. Also wir arbeiten mit dem gleichen Qualitätsanspruch wie unsere Kollegen dort. Und das kriegen wir auch immer öfter wertgeschätzt, was natürlich unheimlich schön ist und unheimlich motiviert auch, weiter da Gas zu geben. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, Wolfgang, wolltest du ja wissen, eher so ein bisschen stilistisch auch, wo genau. Wir uns einordnen. Mhm. Klar, da schielen wir dann natürlich doch immer schon ein bisschen ins Burgund, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man eben sagen kann, okay, wir machen Pfälzer Chardonnay und dann bekommt man dann häufig mal das Feedback, oh, das schmeckt ja wie Burgund oder man hört es häufig, auch wenn man Chardonnays von anderen Pfälzer Kollegen probiert, bekommt man immer das häufig zu hören, aber es ist dann immer schön, okay, wir gucken da schon hin, klar, weil das ist die Benchmark, was gerade Chardonnay oder was Burgunder anbetrifft, aber wir wollen schon unseren eigenen Pfälzer-Stil machen und ich glaube, da spreche ich nicht nur für uns, sondern auch für alle Pfälzer Kollegen, die es gut machen mit dem Chardonnay und von daher ganz klar, das ist schon immer, wird auch immer so sein, die Benchmark liegt schon bei den Kollegen im Burgund, das muss man schon sehen und damit vergleichen wir uns auch, was die Stilistik angeht, betrifft, schon am klarsten, selbstverständlich. Ja.
Friedrich, gute Weine machen, exzellente Weine machen, ich glaube, das habe ich jetzt gesehen, das könnt ihr. Man muss sie auch vermarkten können. Ne? Das ist die zweite große Herausforderung. Das gute Weine machen, das ist ja schon heutzutage herausfordernd genug, wenn man mal die ganzen Unbilden und Unberechenbarkeiten des Klimawandels mit in Betracht zieht. Aber hinzu ist ja gekommen seit 2, 3 Jahren auch Marktentwicklungen, die euch das Leben ja auch nicht einfacher gemacht haben. Wie guckst du in diese Richtung?
Tatsächlich, da könnte es eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Also wie gesagt, ich bin ja 2020/21 hier mit dem Betrieb voll eingestiegen, auch mit Verantwortung und auch nicht nur Verantwortung im Betrieb, sondern auch Verantwortung auf dem Papier. Und da war tatsächlich die Zeit noch so, dass es eigentlich, der Weinbau hat geboomt, hat man so das Gefühl gehabt. Also die Pachtpreise sind durch die Decke gegangen für Lagensachen. Das war Wahnsinn. Also das, was da an Pacht teilweise aufgeboten wurde, dann natürlich auch die Kaufpreise. Man hat nirgendwo Weinberge bekommen. Also es war alles sehr gesucht und alles hat wirklich so nur vor Euphorie gestrahlt und es waren auch ganz viele Kollegen in meinem Alter, wo dann neue Weingüter entweder das heißt von den Eltern auch übernommen haben und unheimlich nach vorne gebracht haben oder sei es auch Weingüter selbst gegründet haben. Da hat es wirklich gerade unheimlich in der Pfälzer und noch einen hessischen Weinszene unheimlich viel Dampf und unheimlich viel Drive gegeben. Da ging es richtig vorwärts und das ist heute immer noch so, auf jeden Fall, aber es ist halt alles ein bisschen schwieriger geworden, gerade weil man auch, wenn man sich den gesamten, wir sind ja immer auch in so einer bisschen in so einer Blase drin, weil der Hauptanteil an deutschen Wein ist eben der Fasswein. Also wir sind ja nur ein kleiner Prozentsatz an Winzern, die eben mit diesem Qualitätsgedanken sind wir ja doch schon sehr, sehr wenige
Ist
Kollegen,
eine
ab
Nische, ja.
Genieße, genau so. Und das hat sich jetzt dann doch in der letzten Zeit, in den letzten 5 Jahren, doch schon sehr gewandelt. Also auch davor, die Fassweinkollegen, sage ich jetzt mal, waren voller Euphorie. Und das hat sich jetzt halt in den letzten 5 Jahren komplett gedreht. Also da schauen wir jetzt auf wirklich spannende Zeiten zu, schwierige Zeiten. Keiner kann das so richtig absehen, wo das enden wird. Weil klar, wir merken das, also es wird weniger Alkohol getrunken. Die Leute sind sehr zurückhaltend, was den Konsum anbetrifft, also den generellen Konsum. Die geben weniger Geld für Genuss aus und da, klar, ich brauche jetzt keinen Wein zum Leben. Also das ist ganz klar. Und da wird halt dann am meisten gespart. Und unser großes Glück ist, das sagen uns auch ganz viele Partner und Händler und Gastronomen, wenn die Leute eine Flasche Wein trinken, dann wollen sie hochwertig trinken. Dann wollen sie eben keine 7, 8 € ausgeben für die Flasche, sei es jetzt, sondern die wollen dann halt dann 10, 12 € plus. Und das ist dann natürlich toll für uns, weil das ist ja genau die Leute, die wir dann ja eben abholen wollen. Deshalb ist bei uns der Umsatzrückgang spürbar, selbstverständlich. Aber jetzt nicht so existenzbedrohend, wie das leider bei manchen anderen Kollegen ist, die halt eben jahrelang Fasswein produziert haben und das vergessen auch immer viele, die aber eben auch einen ganz entscheidenden Schritt oder ganz viel dazu beigetragen haben, eben um unsere Kulturlandschaft auch zu pflegen und dazu beizutragen, dass die am Leben bleibt. Und weil die meiste Fläche in Deutschland ist halt einfach Fassweinfläche. Und wenn das jetzt mal wegfällt, das verändert ja auch die komplette Kulturlandschaft. Und das
Absolut,
kann man
klar.
sich, das meinte ich eben, man kann sich da glaube ich noch gar nicht richtig vorstellen, was da jetzt auf uns zukommt. Es wird massive Veränderungen geben, da bin ich der festen Überzeugung, was auch eben daher rührt, dass dieser Wandel in dem Konsum, glaube ich, so nicht mehr aufzuhalten ist, dass man jetzt dann sagt, okay, die Weinberge können bestehen bleiben, aber es ist jetzt halt unheimlich spannend. Und wie gesagt vorhin, jetzt sind wir teilweise werden teilweise Weinberge angeboten, wo keine Pacht mehr bezahlt wird oder wo Leute einfach froh sind, dass die Weinberge bewirtschaftet werden. Und das war jetzt innerhalb von 5 Jahren. Und wenn man sich den Weinbau anschaut, sind 5 Jahre im Weinbau sind eigentlich keine Zeit. Also bis ich ja mal, wenn ich einen Weinberg anlege, dann ernte ich das erste Mal nach 3 Jahren. So, und da kann man ja sehen, dass 5 Jahre ja wirklich keine Zeit sind, was das anbetrifft. Und da gilt es jetzt eben gut aufzustellen, gerade als Flaschenweinbetrieb, ist es mehr denn je. Also früher hat man gesagt, die Qualität in der Flasche muss stimmen, aber jetzt muss auch die Qualität am Kunden auch stimmen, weil die Leute müssen abgeholt werden. Man muss, sage ich jetzt mal, haben wir immer schon gemacht, aber noch intensiveren Kundenkontakt pflegen, gerade zu Händlern, Gastronomen, muss sich da auch ein bisschen anpassen, was eben teilweise dann bieten wir an, zum Beispiel die Leute können die Weine reservieren und dann lassen wir die hier auf dem Weingut sozusagen unter perfekten Bedingungen reifen und die können sich das so Stück für Stück eben hier abrufen, so wie sie es brauchen, ohne Aufpreis. Das wäre jetzt früher auch nicht denkbar gewesen, sondern da hat man eigentlich, haben da die Restaurants, haben ihre 60 Flaschen Lagenwein bekommen oder 120, die sie dann im Jahr verkauft haben, haben das im eigenen Keller hingelegt. Aber die Zeiten sind lange vorbei, weil Lagerplatz kostet viel Geld, selbstverständlich. Und man braucht auch die Leute, die das alles dokumentieren, die das sich damit beschäftigen. Und es hat sich alles so total verändert, dass das jetzt schon spannend ist. Aber ich glaube eben, dass man, wenn man vertriebstechnisch gut aufgestellt ist, wenn man viel engen Kontakt, viel persönlichen Kontakt zu seinen Kunden hat, dann lässt sich das schon bewältigen, aber es ist halt mit viel, viel Aufwand verbunden. Also wir haben, wenn man jetzt das so sieht, wir haben einen kleinen Umsatzrückgang, wo wir aber jetzt, wo ich sehr happy mit bin, also gerade eine Situation, aber wir haben halt vom Aufwand her für die Flasche zu verkaufen, ist halt wirklich um die Hälfte. Hälfte ist übertrieben, aber 20-30% noch mal höher, wie er eh schon war.
Also Friedrich, du wolltest jetzt, um es mal auf den Punkt zu bringen, sagen, es ist im Moment nicht die Zeit, um noch mehr Geld, noch mehr Ressourcen in die qualitative Verbesserung der Weine zu stecken. Da sind wir eh schon ziemlich weit oben. Sondern wenn wir freies Geld, freie Ressourcen haben, dann müssen wir die in den Vertrieb, in die Kommunikation, in den Kunden, in die Kundenpflege investieren, müssen da auch eventuell neue Wege gehen, die wir in der Vergangenheit nicht zu gehen brauchten, extra Meilen auch mal gehen, um sozusagen diesen Verwerfungen, die es im Moment tatsächlich ja auch nicht nur bei Fassweinen, sondern ich glaube generell zu beobachten gilt, um denen Paroli bieten zu können, mittel- und langfristig.
Auf jeden Fall. Also, und da ist auch unser Glück. Ich glaube, das geht vielen, vielen so, dass wir halt einen unheimlich treuen, auch hier Privatkundenstamm auch haben am Weingut. Und das ist einfach, die hat man tatsächlich danach immer, ich will nicht sagen, aber teilweise manche mal auch ein bisschen vernachlässigt. Aber das hat schon auch in Corona, auch zu Corona-Zeiten, gerade dieser viele Kontakt auch mit Privatkunden ist auch unheimlich, unheimlich wichtig und auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Standbein eben für viele Betriebe, was auch wirklich einen großen Anteil auch noch am Umsatz eben auch ausmacht. Ach, ja.
Unser deutscher Weinmarkt ist einer der preissensibelsten weltweit. Du hast nicht zu Unrecht gesagt, in der gehobenen Qualitätskategorie, da ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch, auch der aktuelle Einbruch. Trotzdem, auch ihr müsst sozusagen höhere Preise verlangen. Wie macht ihr das und wie kompliziert ist manchmal auch die Kommunikation und wie sind die Reaktionen bei Stammkunden, sagen wir mal, in der Gastronomie oder auch im Endkundenbereich?
Tatsächlich, wir haben ja bei uns hier auf dem Weingut schon immer ein sehr moderates Preisniveau, wenn ich das mal so sagen kann. Also wir haben tatsächlich, unsere Philosophie war schon immer, auch weil wir schon immer sehr viele Privatkunden hatten und zum Glück auch noch haben, dass wir da eben wirklich mit sehr, ich will sagen, wirklich moderateren Preisen arbeiten. Und aber jetzt hatten wir die letzten 2-3 Jahre, eben weil wir gemerkt haben, okay, es ist vielleicht jetzt nicht die Zeit der Preiserhöhungen beim Wein, haben wir unsere Preise gelassen. Aber jetzt auch mit dem neuen Jahrgang 25 werden wir nicht herumkommen. Und das ist ja, also wir haben jetzt unser Gutswein kostet jetzt 9,50 Euro und ab nächstes Jahr wird er mindestens, da sind wir noch ein bisschen Überlegungen, aber mindestens 1 Euro mehr kosten. Das heißt dann 10,50 Euro. Und das ist für viele, diese 10-Euro-Schwelle ist für viele schon ein Thema tatsächlich. Aber wenn ich dann sehe, tatsächlich, die Leute wissen auch langsam. Also das ist auch tatsächlich angekommen bei unserer Kundschaft auch, dass alles sich massiv verteuert hat. Unsere generellen Produktionskosten, sei es durch den Mindestlohn, alles ist 20-30% teurer geworden. So, und dann ist das eigentlich sehr gut zu kommunizieren, dass wir unseren Preis dann sozusagen um gerade mal 10% 10 bis 15% erhöhen. Und auf immer noch eins wirklich, so wie ich denke, auf ein wirklich sehr faires Level von zwischen, der wird dann zwischen 10,50 Euro und 10,90 Euro kosten. Das schauen wir jetzt mal noch, wie wir da das jetzt eben ansetzen werden. Wo ich denke, immer noch ein sehr faires Niveau, man kriegt immer noch unheimlich viel Wein für sein Geld. Und von daher sind wir in der glücklichen Situation, dass viele unserer Kunden da ein sehr großes Verständnis dafür haben, auch weil bei ihnen ist es ja nicht anders. Wie die Händler, die Gastronomen, die haben ja, sage ich jetzt mal, was die Personalkosten anbetreffen, sitzen die ja im gleichen Boot, mehr oder weniger. Von daher haben die da schon sehr, sehr, sehr viel Verständnis dafür auch. Natürlich wird es den einen oder anderen geben, wo man dann vielleicht nochmal dann sprechen muss, wie man da verfährt. Aber das, was wir eben auch hatten, da ist es halt wirklich, früher vielleicht vor 10 Jahren hat man einfach die neue Preisliste geschickt und alle haben das akzeptiert.
Genau.
Es war dann einfach so. Und aber das muss man jetzt halt wirklich mit jedem Kunden halt sich an einen Tisch setzen und sprechen, okay, wo brauchst du das, wo brauchst du das, wie sieht es für dich da aus? Und das ist halt einfach, klar, viel mehr Aufwand für die Flasche Wein, selbstverständlich. Aber ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Situation extrem wichtig. Und ich glaube, ich hoffe oder wir hoffen ja alle, dass es auch mal eine Zeit danach gibt. Das hört sich jetzt ein bisschen apokalyptisch an, finde ich. Aber hoffen wir ja alle und ich glaube, dass wir dann da nur gestärkt daraus gehen, weil wir eben auch, klar, wenn man mit jemand oder wenn man mit seinen Kunden, das ist ja meistens, ist es ja mehr eine Partnerschaft, teilweise ja auch Freundschaft, wenn man da mal so eine Krise durchgestanden hat, dann geht man ja auch da gestärkt raus. Und das, den Aufwand bedarf es jetzt einfach. Und dann wird es hoffentlich vielleicht irgendwann mal für uns alle wieder einfacher.
Ja, ich glaube auch, Friedrich, wenn du da transparent bleibst und das Gespräch mit den Kunden suchst, die Dinge erklärst, das ist nicht nur für die Gegenwart wichtig, sondern das ist eine Investition tatsächlich auch in die Zukunft, in Beziehungen, die auch in der Zukunft dann tragen. Ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Und ich habe noch was gehört gerade eben. Du hast von Endverbrauchern gesprochen, die ihr habt, Endkunden. Das heißt, man kann euch besuchen, man kann bei euch vor Ort Wein verkosten und auch kaufen. Ist das richtig?
Sehr, sehr gerne, jederzeit. Also wir haben eigentlich immer geöffnet auf Nachfrage. Unsere regulären Öffnungszeiten kann man sehr gerne auf der Homepage gucken. Also es ist eigentlich immer von 8 bis 18 Uhr unter der Woche und 5 Stunden auch samstags. Aber wenn man mal eine Weinprobe auch außerhalb der Öffnungszeiten buchen will, einfach gerne anrufen, E-Mail schreiben. Wir sind da immer für solche Sachen immer sehr, sehr offen und über jeden dankbar, der hier auf Weingut kommt und so einen Wein probiert und im besten Fall dann auch ein paar Fläschchen mitnimmt, selbstverständlich.
Ich verlinke gerne die Website von euch in den Shownotes. Da findet man alles, was man braucht, um da voranzukommen. Friedrich, der eine Wein, der Münzberg erklärt, welche Flasche würdet ihr jemandem geben, der eure Herkunft, eure Idee und euren Stil sofort verstehen soll?
Also tatsächlich wäre das für mich immer noch der Weißburgunder Schlangenpfiff. Da merkt man schon so die Idee, das ist unsere Identität, das ist der Wein, der uns auch, sage ich jetzt mal, dahin gebracht hat teilweise oder den Münzberg auch mit der Reputation versehen haben, die wir uns jetzt heute auch wieder erarbeitet haben. Also der Weißburgunder Schlangenpfiff, das ist schon immer noch unser Flaggschiff, ganz klar. Aber wir sind auch sehr stolz und sind da sehr zuversichtlich, dass das eben gerade mit dem Chardonnay Stahlbühl, wir haben dann noch 2, 3 andere Lagen, die wir jetzt erst bepflanzt haben, auch tolle Kalklagen, dass wir da in der Zukunft da auch gut aufgestellt sind. Aber jetzt für mich ist immer noch der Weißburgunder Schlangenpfiff, das ist schon so ein Wein, da weiß man schon, was man beim Münzberg bekommt. Und das sieht man auch, dass die Stilistik auch durchgängig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann beim Weißburgunder Gutswein, was ich eigentlich finde, tatsächlich beim Gutswein, das ist ja eigentlich unser wichtigster Wein, Tatsächlich, weil das hat die größte Auflage, der Weißburgunder Gutswein. Und da sieht man aber auch die gleichen Herangehensweisen wie beim großen Gewächs. Also das ist genau gleich ausgebaut. Das ist zwar nur Edelstahl, aber ist auch knochentrocken und die ganze Konzentration, die ganze Lebendigkeit kommt wirklich eben aus der Traube und knochentrocken, und das ist auch so. Und das ist beim Weißburgunder Schlangenpfiff nicht anders. Von daher ist es alles sehr schön durchgängig, finde ich, in meinem Empfinden. Und von daher, der Weißburgunder ist immer noch Münchberg, genau.
Perfekt. Lieber Friedrich, lieber Gunther, ich finde, ihr seid auf einem exzellenten Weg. Wünsche euch, dass ihr weiter gut vorankommt, dass ihr sowohl gegenüber dem Klimawandel als auch gegenüber den Marktverwerfungen da Ruhe bewahrt und dass die besseren Zeiten nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Für heute sage ich euch beiden ganz herzlichen Dank und freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen.
Wir haben zu danken. Wolfgang, vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich bis bald.
Ciao, tschüss.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Gunther und Friedrich Kessler vom Weingut Münzberg in der Südpfalz. Was bleibt? Eine Familiengeschichte, die sich aus Mut und Klarheit speist. Ein Stil, der sich aus Burgund inspirieren lässt, aber eindeutig in Gotrammstein steht. Und zwei Winzergenerationen, die die gleiche Idee teilen. Herkunft sichtbar machen, Struktur präzise herausarbeiten und Burgunder auf den Punkt bringen. Der Chardonnay Stahlbühl und der Weißburgunder Schlangenpfiff zeigen exemplarisch, wie weit der Münzberg heute ist und wie viel Potenzial in den kommenden Jahren noch frei wird. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter und schaut gern bei den Kesslers vorbei. Die Weine gibt es im Weingut, die Türen stehen offen. Dann bis zur nächsten Folge von Genuss im Bus und wie immer, lasst es euch schmecken.